Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 76. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Alex.
Hallo.
Und zurückgekehrt aus dem Stadtwaldgebabbel der Sebastian.
Moin, moin.
Moin, moin. Wenn man irgendwie zur Vorwoche hin sein Setup verändert hat, merkt man erstmal, wie laut so ein Jingle sein kann. Alter Falter. Was haben wir heute für Themen? Wir reden drüber, wie gut Alex aussieht, und was haben wir noch?
Eichhörnchenstempel.
Eichhörnchenstempel, ganz wichtig. Eichhörnchenstempel. War noch irgendwas mit Fußball die Woche?
Ich finde, mein Aussehen ist Thema genug. Damit kriegen wir die Stunde um. Passt.
Sehr schön. Der Einzige, der dazuhört, ist, glaube ich, Jörg. So, hätten wir auch alle Themen abgehandelt.
Bochum. Ja, ich kann mir vorstellen, dass jetzt irgendwie schon die Hälfte der Leute vom Livestream schon wieder weg sind.
Nein, es ist sogar einer mehr geworden.
Das ist Star-Einschaltquote.
Genau. Es werden...
Wenn der Jörg jetzt auch noch erzählt von Fahrten im Nacktbus, ne, dann ist ganz vorbei.
Genau, wir müssen irgendwann mit dem Jörg mal ein Nacktbus-Special machen. Herr Schmidt, könnten Sie mal aufhören, an Ihrem Mikro da irgendwie so rumzubaumeln?
Sehr gerne.
Sehr schön. Bochum. Ich habe die letzten 20 Minuten gesehen, weil Freitag 18 Uhr Anstoß einfach eine ganz bescheidene Uhrzeit ist. Ich habe damit alles verpasst, was wichtig war, und die letzten 20 Minuten waren sehr langweilig. Das kann ich so grob zusammenfassen.
Ja, kannst du ausdehnen auf die letzten 45 Minuten. Also wir hätten nach der ersten Halbzeit hätten wir abpfeifen können. Also es sowohl auf dem Platz als auch im Fanblock nichts mehr passiert. Man merkt so Sachen immer daran, wenn die Fans irgendwie anfangen, Dinge zu singen, die ja so gar nicht zum Themenabend passen. Also wenn dann mehr über Offenbach, Kaiserslautern, Karlsruhe und sonst wen gesungen wird, aber der Rest nichts mehr mit dem Spielgeschehen zu tun hat.
Also ich generell war die allgemeine Meinung ja so in dem Spiel, dass das Spiel an sich gar nicht so schön war. Ich fand das erste Drittel vom Spiel, nicht nur wegen jetzt den drei Toren, doch ganz ansehnlich. Also nicht alles, aber im Großen und Ganzen war es doch eigentlich für ein Zweitligaspiel vollkommen okay. Und nach dem 3-0, ja, da war natürlich die Luft raus in der 35. Minute. Und aber danach in der zweiten Halbzeit, das hätte man sich echt checken können. Da ist ja wirklich nichts mehr passiert. Absolut gar nichts passiert.
Ja, auch die ersten 10 Minuten fingen ein bisschen holprig an, ne? Also, dass das Tor gefallen ist, das hat im Spielaufbau sehr gut getan. Da kam so ein bisschen Ruhe rein, dass die anderen Tore dann noch gefallen sind. Die Tore waren auch alle an sich, also so Tore fallen in der ersten Liga nicht. Die waren, nee. Die waren ziemlich glücklich. Das war lausig verteidigt. Der Meier, das Tor, gut, das sah klasse aus, aber also wenn er das in der ersten Liga hinkriegt, dann Respekt. Aber
den haben wir da sowieso vorher schon verkauft.
Ja, aber an einen Zweitligaverein, weil so viel Platz, wie er da hatte, wird er niemals wieder bekommen.
Ja, das
genauso
stimmt schon.
Genauso wie der Hoffer. Also wie kann der Hoffer denn da noch mit den Haarspitzen drankommen? Und wie kann der Torwart den Ball nicht halten? Der war weder unberechenbar, noch schnell, noch sonst irgendwas. Das waren, eigentlich waren es drei Gurkentore.
Also unabhängig davon, ja, was vor dem Tor passiert ist, damit der Ball da reingedrückt wurde, das ist ja die eine Sache, aber diese drei Tore, die entstanden ja schon im Spielaufbau. Das Problem war, oder für Bochum war das Problem, dass da eine Mannschaft auf dem Platz stand, die mitspielen wollte. Ja, und das ist natürlich gegen die Eintracht in der Form und mit den Spielern, wie sie das ist, ein gefundenes Fressen. Ja, gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen, ja, da tut man sich natürlich schwer, klar, aber Bochum hat es ja schon auch von Anfang an in der ersten Minute schon versucht, irgendwie Druck zu machen und wollte auch wirklich mitspielen. Und dann hast du natürlich so Räume. Und ich meine, alle Tore sind so entstanden, dass viele, viele große Lücken im Halbfeld entstanden sind bei den Bochumern. Und ja, das haben die Eintracht einfach gut ausgenutzt. Ja. Und ich meine, den Ball dann rein, natürlich, der Meier hat es schön geschossen, aber im Endeffekt waren die drei Tore, das waren so im Abschluss Dinge, ja, da muss man, also 3-0 ist jetzt da nicht so ungewöhnlich. Was mich ein bisschen dann nicht geärgert hat, aber was ich ein bisschen komisch fand, Bochum lag ja wirklich dann am Boden und da wäre auch jetzt ohne überheblich zu sein auch ein 5-0 oder ein 6-0 drin gewesen.
Was mich ja so ein bisschen gewundert war ja, dass Bochum versucht hat mitzuspielen. Also das war ja etwas, was wir ja auch letzte Woche besprochen haben, was wir nicht so wirklich erwartet haben. Ist ja so ziemlich jeder eigentlich davon ausgegangen, dass die sich hinten reinstellen, so wie es ja auch stellenweise vielleicht mal so ein bisschen angedeutet haben, aber dass die wirklich versuchen, da mitzuspielen, das hat mich dann schon so ein bisschen überrascht.
Ja, also dass die mitgespielt haben, das fand ich auch komisch, aber die haben es ja relativ schnell gemerkt, ja. Also da waren halt schon, haben sie schon 3 Tore
Ich wollte
kassiert.
gerade sagen, da waren aber auch schon die 3 Tore gefallen. Also da ist dann
Ja.
auch schon alles rum.
Ja, und danach hat die Eintracht einen Gang zurückgeschaltet, ja, 10 Minuten vor Pause. Ja, wen kannst du verdenken, wen kannst du ihm verdenken? Und Bochum hat einfach keine Mittel gefunden, ja. Und die eine Mannschaft ist satt, die andere hat keine Mittel und dann kommt dann halt so eine Gurkenhalbzeit wie in die zweite Halbzeit zustande.
Ja, wobei in der zweiten halt tatsächlich auch nichts mehr zusammenlief. Ne? Also da waren wieder Fehlpässe mit dabei und also da hast du auch so das Gefühl, dass überhaupt kein Konzept oder überhaupt keine Spielidee mehr da ist. Das war dann schon wieder so ein bisschen erschreckend. Und ich hoffe nicht, dass sich das in die nächsten Spiele mit reinträgt, weil es sind noch ein paar Spiele. Also wir sind noch nicht aufgestiegen. Ich glaube, wir haben es gerade eben schon mal gesagt. Ich habe letztes Jahr auch nach der ersten Hinrunde gedacht, dass wir schon so gut wie in Europa sind. Wir sind jetzt schon so gut wie aufgestiegen, aber das Thema ist noch nicht durch.
Nach der ersten Hinrunde gab es auch noch eine zweite, die ich verpasst habe.
Ja, die zweite Hinrunde, die wir dann zurückgespielt haben.
Ah ja, sensationell. Sensationell. Ja, aber es sieht, ich glaube, mehr brauchen wir zu dem Spiel nicht zu sagen, es sieht so ein bisschen aus, als wären wir zumindest jetzt auf dem richtigen Kurs, weil wir sind,
Ja.
tadadada, Tabellenführer.
Ja, aber ich. Endlich.
Ja, ich meine, aber das, ich meine, Tabellenführer hin und her, ja. Ich meine, das sind jetzt kommen noch ein paar Spiele und da ist noch alles offen, ja. Dass wir da nicht irgendwie mindestens einen Relegationsplatz erreichen, das halte ich auch für unwahrscheinlich. Aber diese zweite Halbzeit, da will ich gerne mal drauf zurückkommen, ja, weil das ist wirklich was ich ein bisschen komisch fand oder worum es auch erklären kann, warum es dann so kam. Weil der Lehmann, als der kam für den Intressu, ja, der Intressu ist ja wirklich vorher gelaufen wie ein Irrer und hat da auch wirklich viele Meter gemacht vorne. Und man hat sofort gemerkt, dass vorne der Hoffer, wenn er allein ist oder als einziger Spitzer, der Meier ist ein bisschen weiter nach vorne gerückt, aber im Endeffekt war ja nur eigentlich nur eine Spitze dann da. Und das hat man sofort gemerkt, ja, dass da wirklich dann auch Anspielstationen vorne fehlen und dass die Bälle dann wirklich nicht nach vorne kommen. Und vielleicht kann man es damit erklären, ja, dass der Idrissou raus ist und dass der Hoffer alleine ja nicht vielleicht auch überfordert war.
Ja gut, das hat man ja in den Spielen, wo sie mal mit einer Spitze gespielt haben, wo nur Hoffer da war, als Itrissou noch nicht fit war, gemerkt, dass dann zumindest was so den nominellen Sturm angeht, da nicht wirklich viel läuft, sondern dass dann wirklich mehr von den Leuten dahinter dann kommt. Der
Ja,
Itrissou reißt da halt auch schon viel mit.
wobei von den Leuten dahinter an dem Tag halt auch nicht so viel zu sehen war. Gerade der Köhler ist gar nicht aufgefallen. Der hat einen relativ schwachen Tag gehabt. Und über die rechte Seite, über Rode und Jung, da muss man den Bochumern aber auch mal ein Kompliment machen. Das hatten sie deutlich besser im Griff. Über links waren immer wieder Räume da. Über die rechte Seite sind sie immer mit 2, 3 Mann sofort auf den Kittel drauf. Der konnte auch nicht alles zeigen, was er kann. Der hat ein paar wirklich geniale Szenen dabei gehabt, wie er, keine Ahnung, 2, 3 Bochumer hat stehen lassen und dann den letzten Pass dann noch durch die Beine getunnelt gespielt hat. Also da hast du schon gesehen, dass der Junge tatsächlich was kann. Aber mein Eindruck war, dass die Bochumer sich arg auf unsere rechte Seite konzentriert hatten, dadurch auf links immer wieder Räume kamen. Dazu kam, dass der Köhler ein schwaches Spiel gemacht hat und ja, dadurch lief dahinter halt nicht viel.
Ja, das sehe ich auch so. Also Köhler fand ich jetzt auch nicht besonders gut. Ich fand ihn irgendwie schlecht, aber auch jetzt nicht herausragend. Hat man gemerkt, dass auf seiner Seite immer da viele Lücken waren. Was mir ganz gut gefallen hat, war Schwegler. Ja, den fand ich relativ gut, wie er gespielt hat. Und auch im Zusammenspiel mit Meier, da ist ja wirklich viel nach vorne dann passiert. Und was auch gut war, ist, dass diese ganzen Querpässe, die sonst immer so gespielt werden, auch vom Kameraden Alex Meier, ist nicht so oft vorgekommen, sondern es gab auch mal den einen oder anderen Pass auch ein bisschen in die Spitze rein. Und das hat ganz gut funktioniert. Also das, was wir in den letzten Monaten immer so bemängelt haben, ja, wirklich der Spielaufbau, das Offensivspiel im Mittelfeld vorne, das wird von Mal zu Mal besser und von Spiel zu Spiel. Und das lässt auch hoffen für die nächsten Spiele.
Der Kollege Jörg meldet gerade noch an, er hat da natürlich recht mit. Das waren nur 3 Tage Pause zwischen dem Bochum-Spiel und dem davor. Also, dass du dann in der zweiten Halbzeit natürlich auch gerne mal mehr als nur einen Gang zurückschaltest, ist natürlich auch irgendwo klar.
Der Kollege Jörg darf aber auch nicht vergessen, dass er sich nicht mit den Eintracht-Spielern vergleichen kann. Wenn der sonntags kicken war, ist mir klar, dass der eine komplette Woche raus ist. Wir reden hier aber von
Zwei.
Profifußballern, die zweimal in der Woche durchaus in der Lage sein sollten, über 90 Minuten Tempo zu gehen.
Ja, gut, aber
Zumal das Tempo, was Bochum an den Tag gelegt hat und was wir daraufhin auch spielen mussten, wir waren kein übermäßig hohes Tempo gegangen.
ja,
Also
das
das
stimmt.
war jetzt nicht so, dass die uns alles abverlangt haben.
Und
ja,
du musst
das
aber auch
gleiche,
gucken,
das
dass du
gleiche
jetzt
Bild.
dann eine Woche mit 3 Spielen innerhalb von kurzen Zeiträumen vor der Brust hast, wo du natürlich auch gucken musst, dass du ein bisschen Energie sparst vorher.
Ja, aber ich meine, guck mal, bei so einem großen Kader, ja, mit 24 Leuten drin, also da darf sowas wirklich kein Thema sein. Da kann man das Training entsprechend anpassen, aber wenn da 3 Tage dazwischen sind, dann muss das einfach passen. Ja. Da gibt es auch keine Ausrede, warum man irgendwie die ersten 45 Minuten voll gehen kann und dann nicht mehr. Zumal das Spiel ja in Berlin, auch wenn es natürlich 4-0 war, für uns, das täuscht vielleicht ein bisschen darüber hinweg, dass das jetzt auch kein Arbeitssieg war, sondern dass das auch ähnlich wie jetzt gegen Bochum der ersten Halbzeit ja vielleicht nicht ganz so leicht herausgespielt war, aber jetzt auch da keinen irgendwie vor großen konditionellen Herausforderungen gestellt hat.
Nee, also ich hatte auch nicht den Eindruck, dass wir ein konditionelles Problem an der Flanke hatten. Also das lief halt auch am Ende, wie gesagt, einfach nicht mehr zusammen. Der Spielwitz hat gefehlt und es lief halt nach vorne nichts. Der ein oder andere hat versucht, eine Einzelaktion zu starten und das ist dann halt immer ja, im Nirgendwo geendet. Und das macht es halt schwierig. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass wir da tatsächlich ein konditionelles Problem haben.
Nee, fand ich jetzt auch nicht.
Ja, aber wie schon gesagt, also die nächste Woche, die wird tatsächlich hart. Also Samstag Duisburg, dann Mittwoch, übrigens Mittwoch 17:30 Uhr. Was ist denn das für eine Anstoßzeit? Da ist,
Eine
da kann ich ja, da
schlechte?
kann ich ja nach der Frühstückspause kann ich schon Feierabend machen, damit ich pünktlich im Stadion bin. Das
Ihr habt Frühstückspausen?
gezwungenermaßen.
Okay.
Wir fangen ja bei uns auch schon morgens um 7 an, nicht so wie bei euch, erst um 10.
Ich dachte, ihr fangt nachts um 4 schon an, wenn ich das bei dir immer sehe.
Ja, zurück zum Thema. Ja, Mittwoch und dann gleich drauf. Ich glaube, Freitag ist direkt wieder das nächste Spiel,
Nee,
ja?
ist Samstag.
Samstag.
Auch wieder
Samstag.
Samstag.
Ja, Samstag, Mittwoch, Samstag.
Ja,
Also
aber ich
das
meine,
wird eine harte Woche.
das wird eine harte Woche, aber ich meine, Duisburg, Ingolstadt und Aue,
Aue.
das ist jetzt irgendwie
Aue.
alles, das ist jetzt alles nicht irgendwie, ja, für Aue geht es nicht mehr, Duisburg natürlich, ja, wir haben 5 Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz. Aber das wird dann auch nochmal eng. Aber das ist jetzt irgendwie auch jetzt nicht so der, ich meine, Brennerspiele sind das so nicht in der zweiten Liga, ja. Aber gerade so gegen Duisburg in der Verfassung, wie momentan Duisburg ist, das dürfte jetzt auch nicht, wenn die Eintracht so der Form findet, wie sie in Berlin aufgetreten ist und jetzt gegen Bochum gespielt hat, dann sollte das auch eine sichere Bank sein, Duisburg. Und jetzt mal ernsthaft, auch wenn 17:30 Uhr Anstoß ist am Mittwoch, ja, gegen Ingolstadt, zu Hause gegen Ingolstadt, wer da nicht gewinnt, ja, der hat es auch nicht verdient, aufzusteigen. Unabhängig davon, wie oft er irgendwann wo angetreten ist und wie viele Tage Regeneration zwischen irgendwelchen Spielen waren.
Ja, da gebe ich dir recht. Zumal es jetzt natürlich auch ist, dass wir den Lauf mitnehmen sollten. Wir haben noch kein Heimspiel verloren und das sind halt alles so positive Effekte, die du jetzt echt mitnehmen musst. Wir sind endlich Tabellenführer. Wir haben zwar nur einen Punkt Vorsprung, aber wir müssen halt jetzt auch punkten. Und auch wenn man jetzt von einer kleinen Krise in Düsseldorf redet, die wir ja, wenn man den Herrn Rösler so hört, auch verschuldet haben, was uns mit Sicherheit auch sehr leid tut. Die haben jetzt ein paar Mal unentschieden gespielt. Das wird jetzt auch wieder in den Gang kommen. Aber das Polster nach unten muss man jetzt auf jeden Fall noch ein, zwei Spieltage mitnehmen, dass man beruhigt auf einem Platz ist, wo man den letzten 3, 4 Spielen entgegengucken kann.
Ja, also das denke ich auch. Ja, der dritte Platz, das ist kein Maßstab. Das geht nur um Platz 1 oder Platz 2. Und bis nach, zu Düsseldorf auf dem Relegationsplatz sind 7 Punkte. Und das ist zu wenig, um sich irgendwie auszuruhen. Wenn das jetzt 5 Spieltage vorher 10 Punkte sind, dann natürlich bist du rechnerisch noch nicht durch, aber dann kann man auch 1 und 1 zusammenzählen. Aber die Sache, was die Spiele jetzt kommen, ja, Duisburg, Ingolstadt, Aue. Das sind nochmal so Zweitligakrücken, aber dann in Aachen, ja, für die geht es um eine ganze Menge. Und am drittletzten Spieltag dann München und zum Schluss dann nochmal in Karlsruhe. Also da, wo der Hübner Anfang der Saison gesagt hat, ja, dass die Aufstiege oder die Aufstiegsplätze in den letzten 5 Spieltagen entschieden werden, da hat er recht gehabt, wohlwissend auch wahrscheinlich, dass die 3 letzten Spieltage nochmal die Eintracht vor größere Herausforderungen stellen kann.
Ja, zumal das ja auch teilweise Abstiegskandidaten sind, für die es um wirklich viel geht. Und eine Sache ist halt auch klar, also Relegationsplatz darf eigentlich nicht sein, zumal wenn man sich halt anguckt, wer die potenziellen Gegner in der Relegation sind. Und da würde ich mich eigentlich fast festlegen, dass wer auch immer auf dem Relegationsplatz steht dieses Jahr, wird nicht in die erste Liga aufsteigen.
Zumindest wird es sehr schwer haben.
Nein. Also wen haben wir da momentan potenziell? Hamburg ist ein ganz guter Kandidat dafür. Kaiserslautern, die werden es auf dem Relegationsplatz nicht mehr schaffen. Und auch wenn du, keine Ahnung, andere potenzielle Kandidaten wie Berlin oder auch Köln, Mainz,
Köln, ja.
wenn die noch auf den Platz abrutschen, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass sich Düsseldorf da durchsetzen kann, wenn es jetzt so bleibt, wie es ist.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also gerade Relegationsplatz in der ersten Liga, ja, das geht ja bis zum 10. Platz da hoch, bis Hoffenheim. Die haben ja auch nur 5, 6 Punkte irgendwie Vorsprung auf den Relegationsplatz, also extrem wenig. Und da sind so viele Mannschaften noch drin, die da reinrutschen können. Also der Aufsteiger oder der potenzielle Aufsteiger auf Platz 3, der den Relegationsplatz da am Ende bekommt, der wird es mit Sicherheit extrem schwer haben.
Ja, und das sollten wir auf keinen Fall sein.
Nein.
Und eigentlich habe ich auch keine Lust auf irgendwelche Zitterpartien in München und Karlsruhe, und das muss da schon fix sein. Und am besten müsste da auch schon klar sein, dass wir Zweitligameister werden. Das wäre so mein Traumziel, gesicherte Fahrt nach Karlsruhe, zu wissen, dass wir am selben Tag noch Meister werden und aufsteigen. So soll der Tag laufen.
Das wäre so das Idealbild, ja. Das hätte,
Naja,
glaube ich,
das
jeder von uns
mit
gern.
dem Zweitligameister, das hatten wir ja schon mal am Anfang der Saison, wo wir uns über diese trottelige Zweitligameisterschale unterhalten haben. Die Schale der Schande. Also das ist, aufsteigen ist schön und gut, aber dann hast du immer diese dreckige Schale irgendwo rumstehen und immer, wahrscheinlich kommt die ins Museum, die will ja kein Mensch sehen. Ja,
Die werden die
und
nicht ins Museum stellen.
an diese Schrottsaison erinnert werden. Ich bin auch froh, wenn die mit dem zweiten Platz aufsteigen. Hauptsache
Also,
aufsteigen und einen Haken an die Saison einfach dran machen.
auch wenn ihr mich jetzt dafür steinigt, ich bin da komplett anderer Meinung. Ich will die Schale haben, weil das ist das einzige Stück und die einzige Schale und überhaupt die einzige Trophäe, die in den nächsten Jahren ins Museum Einzug halten wird. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann um irgendeinen anderen Pokal, Schale oder sonst irgendwas in den kommenden Zeiten mitspielen werden. Dann die Saison, die ich vergessen will, das ist die letztes Jahr, wo wir abgestiegen sind. Aber diese Saison hier, die möchte ich eigentlich überhaupt nicht missen. Ich werde in meinem zukünftigen Eintracht-Fan-Dasein oder in kurzfristiger Zeit so viele Siege und Tore von der Eintracht lange nicht mehr sehen.
Ja,
Ja.
aber willst du dir dann wirklich so ein billiges Salating da ins Büro, ins
Die sieht
Museum
gar nicht
stellen?
mal so schlecht aus.
Und will man sich erfreuen an Siegen gegen Dresden, Union Berlin,
Genau.
Eintracht Braunschweig, Paderborn? Alex, das ist zu hart. Das ist zu
Ich
hart.
freue mich an jedem Sieg meines Vereins. Ich erfreue
Ja,
mich auch,
ich
wenn
glaube.
die Eintracht-Traditionsmannschaft gegen Rot-Weiß Walldorf spielt hier und gewinnt.
Waldorf gewinnt, nein.
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 Dann hättest du dir vorhin das Spiel gegen den FC Bierstadt anschauen sollen, wo sie 11-0 gewonnen haben. Da hättest du dich freuen können.
Hätte ich mich auch gefreut.
Ja, ich meine, für den Freuen tun wir uns ja alle, ja, wenn die Eintracht gewinnt. Das ist ja keine Frage. Aber das ist einfach ich meine, ich will nicht die letzte Saison jetzt hier aufwärmen. Die habe ich ja eigentlich auch schon geistig abgehakt, ja, weil das war ja auch zumindest die Rückrunde. Aber das ist wirklich für die nächsten Jahrzehnte muss es jedes Mal, wenn du irgendwie eine Negativserie hast in Frankfurt, ja, da muss der Warnschuss kommen und dann an die Saison 2011 erinnert werden, wo wir abgestiegen sind. Und also das will ich, deswegen, ich will auch diese Saison, ja, die assoziiere ich auch mit der Abstiegssaison. Das geht ja einher damit. Und deswegen, die letzte Saison, die Rückrunde der letzten Saison und genauso wie diese komplette Saison. Wenn im Mai, Anfang Mai alles durch ist, dann mache ich einen Haken dran und fokussiere mich dann komplett nur noch auf die erste Liga. Unabhängig davon, wo die Eintracht spielt. Aber das wird natürlich auch in der ersten Liga sein.
Ich habe gerade eben mal so durchgeguckt. Wir haben ja gesagt, wir orientieren uns so ein bisschen am ersten Platz. Gegen wen denn die Vierter da ran müssen? Die müssen ran gegen Cottbus, gegen Braunschweig und dann gegen St. Pauli. Auch jetzt nicht so das ideale Feld.
Ja, aber das ist aber auch so was, auf den Gegner zu gucken, das ist auch wieder so falsch. Ja, finde ich, erstens führt, ja, erstmal ist es führt. Ja, natürlich, wenn die aufsteigen sollen, können, dann sollen sie es machen, aber grundsätzlich ist mir führt relativ wurscht. Ja, genauso wie mir Düsseldorf wurscht ist, wie Rösler mir wurscht ist und wie St. Pauli mir wurscht ist. Wichtig ist, dass die Eintracht aufsteigt und die haben es selbst in der Hand und das ist das Wichtige. Und irgendwelche Rechenspiele, gegen wen führt, gewinnt oder verliert und genauso wie wen Düsseldorf noch gewinnen oder verlieren könnte, das halte ich alles für gewagt. Ja, die müssen aus eigener Kraft das schaffen. Fertig. Und daran sollten sich wirklich dann alle orientieren.
Ja, das ist auch das, was wir letztes Mal im Podcast schon hatten. Da hatten wir es auch irgendwie. Irgendjemand hat die Frage in den Raum geworfen, wie viele Punkte brauchen wir denn noch, um sicher aufsteigen zu können? Und wenn wir über so Spekulationen reden, ist das das eine. Aber ich bitte den lieben Gott, dass er dafür sorgt, dass keiner in der Mannschaft auf so Ideen kommt, darüber nachzudenken. Wie viele Punkte brauche ich, um sicher aufzusteigen? Wir spielen jetzt heute in Anführungszeichen nur gegen Aue. Fürth muss parallel gegen St. Pauli ran. Naja, muss man ja vielleicht nicht ganz so viel Gas geben, weil die eh verlieren und wir es einfach haben zu gewinnen. So Gedankengänge sollten eigentlich gleich gestrichen werden.
Denke ich auch, so ist es auch. Ja. Fürth hat zwei interessante Spiele noch, das ist gegen St. Pauli und gegen Düsseldorf. Und das sind die, wo ich auch da gucke und mir das anschaue. Aber der Rest, das ist mir vollkommen wurscht. Ja. Genauso die Frage, Alex, wie du es gesagt hast, wie viele Punkte braucht man, um aufzusteigen? Das weiß kein Mensch, ja. Das weiß überhaupt kein Mensch. Und der eine sagt 70, der andere 75, vielleicht lang im Endeffekt dann auch wieder nur 68. Aber das ist vollkommen Hupe, ob das 70 sind oder wie viele Punkte im Endeffekt. Wichtig ist, dass sich da jeder in Frankfurt, der bei der Eintracht spielt, sich darauf fokussiert, die nächsten Spiele alle zu gewinnen und das Beste zu geben, ohne im Hinterkopf zu haben, wie andere Mannschaften, wie Fürth oder wie Düsseldorf oder wie St. Pauli spielt.
Ich glaube, dem kommt aber auch der Spielplan im Moment eigentlich zugute, weil umso kürzer die Zeit ist, wo du Zeit hast, drüber nachzudenken, was alles passieren könnte, wenn und wenn der das und was wir dann und wie viele Punkte hier und da, dadurch, dass wir jetzt so viele Spiele nach Gang haben. Ich meine,
Ja.
das haben wir letzte Woche auch schon gesagt. Ende nächster Woche wissen wir deutlich mehr, wo wir stehen. Wenn jetzt die nächsten drei Spiele, jetzt Samstag, Mittwoch, Samstag, wenn die rum sind, dann kannst du schon mal ein erstes Fazit ziehen und da wird die Tabelle deutlich anders aussehen, wie sie heute aussieht.
Ja, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, das ist alles 34 Spieltage und wenn es am 34. Spieltag erst entschieden wird, dann wird es am 34. Spieltag erst entschieden. Und bis dahin ist jedes Spiel einfach scheiße, grundsätzlich in dieser Liga. Da müssen wir einfach durch und da ist es auch vollkommen wurscht, wie die anderen dann spielen.
Ja.
Word.
Wir haben es selbst in der Hand, ja. Gerade als Spitzenreiter.
Das ist, glaube ich, so eine Position, wo wir lange gehofft haben, dass die wieder eintritt, weil es ja zwischenzeitlich mal nicht so aussah. Und jetzt müssen wir halt wirklich mal beweisen, ob wir die Klasse haben oder nicht.
Ja, vor allen Dingen bis jetzt haben wir sie immer verdattelt, ne? Also immer, wenn wir mal Tabellenführer waren, haben wir es verdattelt.
Ja.
Sollten wir jetzt besser machen.
Ja, aber Dortmund ist letztes Jahr auch nicht Meister geworden, ja, weil sie ständig geguckt haben, wie Leverkusen und wie Bayern gespielt haben. Und das Credo sollten wir auch machen, da sollte die Eintracht auch machen, ja. Einfach das Ding durchziehen. Das ist die beste Mannschaft in der Liga, in der zweiten Liga. Das sind die besten individuellen Spieler und die spielen mit dem besten Fußball. Und dementsprechend muss die Erwartungshaltung sein, jedes Spiel gewinnen zu wollen, unabhängig davon, was drumherum passiert. So.
So,
Jo.
das war das Wort zum Sonntag. Gehen wir mal so ein bisschen weg von dem Spielplan und so weiter. Was ist denn mit diesem Abuta schon wieder los? Ausgeliehen, groß angekündigt, über Wochen hinweg nicht da gewesen und jetzt, er ist wieder weg.
Ja,
Hat
ich
den.
verstehe jetzt vor allen Dingen so langsam, warum der Stefan im Blog GDE immer gedrängelt hat, den in den Kader zu bringen. Der hat wahrscheinlich schon geahnt, dass das ein kurzes Gastspiel wird. Seinem Drängen wurde nie Gehör geschenkt. Kam, sah, siegte nicht, verschwand.
Sah, kannst du ja schon mal streichen. Also gesehen hat ihn, glaube ich, noch keiner so richtig. Und ob er da war, weiß ich auch nicht.
Doch, ein paar Mal hat er mittrainiert. Aber gut, aber ich meine, es ist verständlich, ne? Also der kam nach dem Afrika-Cup hier hin, dann war dieses Gezeter mit Zoll und darf nicht hin und her.
Ach, wo er beim Zoll gesessen hat?
Wie heißt es, wenn Menschen einreisen?
Nicht Zoll.
Das ist, wenn Dinge einreisen.
Gut.
Das gibt noch ein Eichhörnchen-Schnibbel, Alex. Das ist schon der
Juhu.
zweite. Innerhalb von 30 Minuten. Hey.
Schaffst du den dritten auch noch?
Den kriege ich gleich. Den kriege ich gleich. Nein, auf jeden Fall war die Saison ja schon so gut wie gehalten, ne? Also braucht ja keiner am, keine Ahnung, 22. Spieltag dann hier auftauchen, ein bisschen mittrainieren und auf einmal denken, er kriegt hier Spielpraxis. Und das ist ja das eigentliche Ziel von so einer Ausleihe. Ja, und dass er jetzt sagt, nee, dann lieber wieder Norwegen bei irgendwas, um ein bisschen zu spielen, kann ich auch verstehen. Und da haben sich ja wohl die Türen offen gehalten, dass er nächstes Jahr nochmal wiederkommt.
Ich glaube, das war wirklich der wichtige Punkt, dass er eine Möglichkeit hat, da nochmal zurückzukommen. Das wäre auch wichtig für uns, da jemanden zu haben, den man da potenziell auch nochmal einsetzen kann. War natürlich so ganz im Ganzen eine völlig blöde Situation, weil so wie der Kader sich jetzt momentan dargestellt hat, macht das natürlich auch keinen Sinn, da irgendwelche großartigen Umwerfungen zu machen. Aber lustig las es sich dann doch schon.
Hätte man vorher wissen können, ne?
Genau.
Aber ich meine, das ganze Thema Abu, also mir ist das irgendwie komplett immer vorbeigegangen. Ich habe irgendwelche Schlagzeilen gelesen und mal ist er da, dann ist er nicht da, dann hängt er am Flughafen fest und dann darf er nicht einreisen und dann trainiert er, dann dreht er sich weg, auf einmal ist er auch nicht mehr da. Also das war irgendwie doch so ein bisschen auch so eine Nebelkerze, der Spieler Abu. Im Endeffekt weiß ich jetzt nicht wirklich, ob wir ihn groß vermissen werden.
Was willst du da vermissen? Du hast ja nie was von ihm gesehen. Also,
Ne, der ist ja mit einer gewissen Erwartungshaltung wohl auch gekommen und auch wahrscheinlich auch von der sportlichen Führung geholt worden.
ja gut, aber das Thema mit der Erwartungshaltung kennen wir ja jetzt mittlerweile auch. Da gab es ja auch andere, wo wir Erwartungshaltungen hatten und die
Ach.
dann heute gegen Bierstadt zwei Tore geschossen haben.
Ich weiß nicht, was das jetzt schon wieder soll. Wir stecken noch mitten in den Vertragsverhandlungen und jetzt wird er hier schon wieder gleich gemobbt.
Ich kann mir vorstellen, dass
Gemobst.
er in der ersten Liga ein Leistungsträger wird, mit Sicherheit.
Du meinst, weil er die Trikots trägt?
Zum Beispiel, ja.
Genau, Meier trägt die Schuhe und er die Trikots.
Oder in der Kombüse könnte er dann arbeiten und so. Also er hat da Potenzial.
Scotty in die Kombüse.
Ich habe hier gerade eine dringende Eskalation.
Ja, jedenfalls war dieses Abu-Thema sehr lustig. Mal gucken, was die da jetzt sonst noch so alles aus dem Hut zaubern. Vielleicht wird ja in der kommenden Saison da noch irgendwas draus.
Also im Prinzip hat er sich jetzt im Training ein paar Wochen lang präsentieren dürfen. Man wird einen Eindruck von ihm gewonnen haben, ob der jetzt durchaus so positiv war, wie ihn jetzt jeder hingestellt hat. Das wird man sehen, wenn er nächstes Jahr wieder auf der Matte stehen darf.
Dann sollte man davon ausgehen, dass er sich zumindest in den Trainingszeiten, die man gesehen hat, so gut bewiesen hat, dass man den Schritt gehen wird. Wenn nicht, dann war es wohl auch in Ordnung.
Genau, und die Bereitschaft ist ja wohl durchaus da, ihn nochmal für ein halbes Jahr auch an die Eintracht zu verleihen. Ja, von daher, wie gesagt, wenn man das Thema Abu jetzt nicht mehr hört, dann weiß man, dass das Führungszeugnis eher im Stile war stets bemüht im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und wenn er nochmal wiederkommt, dann beurteilen wir ihn nochmal neu. Also ich habe ihn nicht ein einziges Mal gesehen. Werde ihn weder vermissen noch herbeiwünschen für nächste Saison. Steht dem Ganzen eher neutral gegenüber.
Da gehe ich mit. Dann schauen wir mal nach vorne. Englische Woche haben wir gesagt, da wir nächste Woche keine Ausgabe machen, weil Ostern und irgendwie zu wenig Zeit zwischen den einzelnen Spielen, würde ich sagen, nehmen wir sie uns jetzt alle dreimal groß vor die Brust. Duisburg, Ingolstadt, Aue. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir irgendwelche großartigen Veränderungen in der Aufstellung sehen werden. Das hat sich
Oh,
jetzt alles
doch,
so
ich
bewährt.
votiere für eine.
Du votierst. Kittel
Genau,
von Anfang
also
an?
zum Ersten wird Kittel die Position rechts wieder für den Herrn Rode räumen müssen. Aber dadurch,
Ja.
dass der Herr Köhler letzte Woche nicht seine beste Woche hatte und der Sonny Kittel wirklich eine Alternative ist, laut Fee gut trainiert, würde ich sagen, nächste Woche Rode auf rechts, Kittel auf links.
Glaubst du wirklich? Also als ich gesagt habe,
Glaub ich
von
nicht.
wegen, ich gehe davon aus, dass ich keine Änderungen einfinden wird, dann meinte ich nicht die Aufstellung jetzt gegen Bochum, sondern die ursprüngliche, in Anführungszeichen, Aufstellung von davor, wo Rode wieder im Kader ist. Und ich glaube nicht, dass ein Kittel den Vorzug von einem Köhler bekommen hat, nur weil er jetzt ein schlechtes Spiel seit langem mal wieder gemacht hat. Also
Ja,
ich.
zumal es ja nicht schlecht war. Ja. Es war jetzt nicht besonders gut oder nicht das Beste, aber richtig schlecht war es jetzt ja auch nicht.
Er war
Und
halt
so
nicht so auffällig wie in den
war nicht so
Spielen
auffällig,
vorher,
ja.
aber
Aber
das ist
es,
ja jetzt auch
ja.
nicht unbedingt schlecht. Ein Schmeckler ist
Ja,
auch nie so immens auffällig.
und du brauchst aber so einen Spieler, ja, wie Köhler, so einen erfahrenen Spieler in so einer Phase, gerade als Tabellenführer, in so einer Phase im Aufstiegskampf, wo du wirklich alle Karten in Hand hast, brauchst du erfahrene Spieler. Und da glaube ich nicht, dass Rode ist ja auch noch relativ jung erfahren, unerfahren. Da glaube ich nicht, dass er die Außenposition da beide mit jungen Spielern besetzen wird. Rode auf jeden Fall. Aber Kittel war jetzt auch okay. Zuletzt gegen Bochum, aber jetzt auch nicht überragend. Da fand ich jetzt auch nicht, dass er jetzt Argumente geliefert hätte, warum Köhler jetzt von Anfang an auf die Bank gesetzt werden muss beim nächsten Spiel. Mit Sicherheit, wenn er Köhler wieder nicht seine Leistung erbringt und das erbringt, was man von ihm ja durchaus erwarten kann, kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch gewechselt wird, ja. Und dass Kittel dann wahrscheinlich vielleicht eine Alternative ist. Aber von Anfang an würde ich kein Geld drauf verwetten, dass Köhler auf der Bank sitzt.
Nachdem ich jetzt die Ausführungen von Sebastian gehört habe, würde ich doch in die andere Richtung tendieren wollen.
Warum?
Mir war gerade so danach.
Das war doch jetzt alles sachlich begründet.
Ja, und das ist ja das, was mich so erschreckt.
Ja, aber also deine sachliche Begründung, die hat Hand und Fuß, aber wir haben vom Fee auch schon so Entscheidungen gesehen. Also der fackelt auch manchmal nicht lang. Guck dir zum Beispiel das Thema Butcher und Jagba an. Der Butcher hat auf der linken Position eigentlich durchaus immer gute Spiele gemacht, was du im Jagba eigentlich nie attestieren konntest, auch letzte Woche wieder. Der spielt für mich, der macht ein paar ganz gute Dinge, aber ansonsten hinten hilft der Köhler mehr aus, weil der Jagba irgendwo vorne rumwuselt. Da hast du mit Butcher deutlich mehr Stabilität drin. Aber nein, der hat eine Halbzeit schlecht gespielt und schwuppdiwupp ist der Jagba wieder drin. Also das sind dann auch so Entscheidungen, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also ich könnte es mir vorstellen.
Aber du brauchst halt, Köhler ist halt aber auch einer, der viel nach hinten arbeitet. Ja, wenn du auswärts spielst, Duisburg macht mit Sicherheit nicht den Fehler wie Bochum und rennt gegen uns an, sondern die werden wahrscheinlich extrem tief stehen. Und da brauchst du auch Spieler, die nach hinten arbeiten. Ja, und das kann der Köhler. Und
Ja, das stimmt.
ich glaube, das ist ein Argument, warum er spielen wird. Wenn Kittel das spielt, ist auch gut, habe ich auch nichts dagegen, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ja. Weil so schlecht hat er ja nicht gespielt jetzt, der Köhler.
Nee, aber der Kittel, der muss halt mittlerweile auch, also das ist halt auch, also für mich ist der Kittel auch so ein bisschen strategisches Thema. Den willst du nicht verlieren. Aber der Junge, der drängt halt jetzt auch in die Mannschaft rein. Und wir haben keine Verletzungssorgen, so dass er immer mal wieder eine Chance bekommen könnte. Das mit dem Rode, dass der jetzt erkältet ist, das war mal ein Zufall. Aber dadurch schafft er es, sich nicht einen Stammplatz zu erkämpfen. Und ich glaube, das ist ein sensibles Thema, dass der bei der Stange gehalten wird. Und es ist ja auch nicht so, dass du ihm damit irgendwie jetzt, dass du es nur aus Goodwill ihm gegenüber machen würdest, sondern der ist ja tatsächlich eine echte Alternative. Und
Ja,
wenn
aber
wir
guck mal.
über kreative Offensive sprechen, dann hat der Kittel auch gegenüber einem Köhler die Nase vorn.
Ja, aber guck mal, Alex, hast du jetzt einen alten Hasen, ja, wie der Köhler mit seinen 30, 32 Jahren, wie alt immer auch ist, ja. Und dann einen 18-jährigen aufstrebenden Spieler. Ja. Der Kittel ist halt der Kittel. Nicht, ich glaube, da ist auch die Erwartungshaltung im vielbesagten Umfeld auch vielleicht ein bisschen zu hoch. Ja. Der mit seinen 18 Jahren oder 19 Jahren, ich glaube 18 ist er.
19.
19. Das ist jetzt auch nicht so viel weiter erfahren. Ja. Der braucht auch seine Zeit, bis er wirklich sich dann gefunden hat. Und natürlich, gerade in der ersten Liga, ja, dann wird er wahrscheinlich auch wieder weiter hinten anfangen müssen. Da kannst du nämlich keine schlechte Viertelstunde erlauben. Das rächt sich dann noch mehr, als es sich in der zweiten Liga rächt. Und der braucht auch noch Zeit. Und ich glaube nicht, dass man Kittel auf ein Level mit wie Köhler erheben sollte. Da würde man dem Köhler auch nicht mit gerecht werden.
Genau da bin ich eben anderer Meinung. Ich glaube, dass der Kittel jetzt in den letzten Spielen einfach seine Spielpraxis noch bekommen sollte, um sich auch zu beweisen für die erste Liga. Weil für mich, perspektivisch in der ersten Liga, muss der Kittel auf der Position spielen. Der Köhler ist ein sehr guter Zweitligaspieler und da packe ich ihn einfach in einen Sack mit dem Alex Meyer. Die spielen grandios in der zweiten Liga, aber in der ersten Liga, wenn die den Platz nicht haben, den sie momentan geboten bekommen, sind deren Fähigkeiten einfach begrenzt.
Ja, ich meine,
Und
das ist.
deswegen ist für mich da perspektivisch gesehen der Kittel einfach der Mann, der auf der Position, wenn er das halten kann, was er verspricht, spielen muss. Und das musst du jetzt in der zweiten Liga, musst du das testen, das kannst du nicht nächstes Jahr in der ersten Liga rumprobieren.
Ja, die Frage ist aber, ob man das wirklich in so einer Phase jetzt testen will, ja.
Ich
Wo
wollte
es
gerade sagen,
wirklich auf
also
alles geht.
du
Die
wirst es
linke Seite.
testen müssen, aber der Augenblick dafür ist, glaube ich, einfach nicht der richtige. Du wirst dieses Risiko jetzt nicht eingehen wollen. Wenn du in den letzten zwei, drei Spielen sagst, du hast genug Abstand, dass du auch mal im Zweifelsfall ein Spiel verlieren kannst, dann vielleicht. Aber jetzt in der jetzigen Situation, da müsste er sich schon immens da herausarbeiten, dass er da die Möglichkeit bekommt, glaube ich einfach. Auch wenn es Marvin jetzt wahrscheinlich ärgern wird, dass der Köhler dann wieder auf dem Platz steht.
Ich mag den Köhler ja generell auch, aber ich meine, man muss halt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Der Köhler ist kein Messi.
Ja, aber der Kittel ist es auch nicht, ja. Und das ist immer das, was oft vergessen wird. Er ist gut, aber auch der Kittel wird es in der ersten Liga noch viel schwerer haben, als du es wahrscheinlich vermeintlich vom Köhler denkst, wenn du sagst, dass er für die zweite Liga da gut ist, aber für die erste Liga nicht langt. Da sage ich, der Kittel wird es noch viel, viel schwerer haben, wenn er wirklich dann mal gegen gestandene Flügelspieler wie zum Beispiel einen Philipp Lahm oder sowas antritt. Ja.
Klar.
Da ist der Köhler dann doch wirklich aufgrund seiner Erfahrung einfach, ja, vielleicht nicht technisch, aber von seiner Erfahrung einfach viel, viel wertvoller, als es der Kittel ist. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, ja, Erfahrung muss er natürlich sammeln, damit er an diese Position herangeführt werden kann und damit er das dann auch mal langfristig perspektivisch übernimmt. Aber der Kittel ist für mich zurzeit, wie ich gesagt habe, ein Perspektivspieler. Ja, der braucht keinen Stammplatz auf der linken Seite, der muss sich da wirklich gegen einen beweisen. Und wenn er sich gegen den Köhler bewiesen hat, ja, dann finde ich es auch gerechtfertigt, dass er da spielt auf der Seite. Alle aufgelegt? Nein.
Nö.
Ich denke über deine Worte angestrengt nach.
Sehr schön.
Oh je.
Das kann jetzt einen Moment dauern. Sonst dürfte es aber keine allzu großen Änderungen der Aufstellung geben, oder? Also du.
Nee, also zumal Fee ja auch nicht vor Wechselfreude strotzt in den letzten Wochen.
Ja, meine Breuer hat ja gar keinen Grund dazu. Also es läuft ja alles so in dem Maße sehr ordentlich. Also warum sollte er denn da jetzt wechseln sollen? Ja, also sich ein unnötiges Risiko da ins Haus zu holen, macht ja wirklich keinen Sinn. Es läuft alles wunderbar. Es sind keine großartigen Verletzungen drin. Also warum jetzt irgendwie das System ändern?
Nö, hast du recht.
Ja, ich glaube auch nicht, dass er groß was ändern wird. Also es gibt einfach keinen Grund. Ja. Die letzten Spiele waren alle erfolgreich, wenn du es mal guckst. Ja. Das gegen Paderborn haben wir das letzte Mal verloren. Und das war im Februar. Und seitdem haben wir, kurz mal zusammenzählen, was war das? 3-0 gegen Bochum, 4-0 gegen Berlin, das sind 7 Tore. Gegen Dresden gewonnen, 3-0 sind 10 Tore. Rostock
5-1.
5, 5-1. Und 1-0 davor gegen Cottbus, ja, das ist Unmengen an Toren, die wir geschossen haben. Und die Mannschaft hat echt immer gut gespielt. Also es gibt hier keinen
Naja,
Grund,
also
da
das mit
groß
dem
was.
gut gespielt würde ich jetzt so nicht. Also es waren die Punkte, aber gut, nach meinen Maßstäben war es jetzt nicht. Aber vielleicht setze ich die Maßstäbe doch einfach zu hoch an.
Ich glaube, gut im Sinne von effektiv, würde ich es einfach nennen. Ja? Also die haben gegen
Ja,
Bochum,
okay.
das ist genau das, das ist das Spiegelbild für die Spiele davor. Gegen Berlin hat es ein bisschen länger gebraucht, eine hohe Anzahl von Tore zu schießen. Gegen Bochum war es in Anführungszeichen relativ einfach, ja, innerhalb von 35 Minuten. So, und dann stellt man es halt ein. Ja. 3-0 ist okay. Passt, langt. Auch wenn man natürlich noch ein bisschen was fürs Torverhältnis hätte tun können, aber das ist wieder auf der anderen Seite der Medaille. Also von daher, das Gesetz der Serie, natürlich kann es irgendwann mal reißen, aber ich wüsste, also jetzt wirklich rational begründet, fällt mir nicht ein, warum wir in Duisburg verlieren sollten.
Nö. Fällt mir auch nichts zu ein.
Ja, dann.
Zumal Duisburg jetzt auch nicht so die Übermannschaft ist, ne? Also der
Also
Einzige,
die.
der mir da tatsächlich namhaft einfällt, ist hier der Domovtschifski, der vorne ein bisschen was an Wirbel macht. Ansonsten, ja.
Sag den Namen doch bitte nochmal.
Nee, da gibt's kein Sternchen für.
Schade.
Ich weiß es auch gar nicht, wie er wirklich heißt.
Also das Einzige, was vielleicht nur für Duisburg sprechen würde, dass sie vielleicht sich mal kämpfen, dass sie wirklich was tun müssen. Ja, die spielen samstags Karlsruhe, die auf dem Relegationsplatz stehen, die spielen sonntags. Die können jetzt quasi nicht vorlegen im Sinne, ja, dass sie näher jetzt an Duisburg drankommen und sie unter Druck setzen können. Aber Duisburg könnte natürlich mit dem Sieg da schon einiges, eine Vorentscheidung treffen, je nachdem, wie Karlsruhe spielt am Sonntag in den Abstiegsbereichen da unten. Aber das ist einfach, sag mal, von der Motivation her, ja, vielleicht wollen sie das auch und das wäre vielleicht noch was, warum sie es machen können. Aber rein spielerisch, rein taktisch und auch dem, wie Duisburg zuletzt einfach gespielt hat, da gibt es einfach keinen Grund, ja, warum die Eintracht da untergehen sollte.
Aber das wäre ja so ein Punkt, der uns ja auch helfen würde, wenn man jetzt sagen würde, Duisburg muss halt vorlegen, das heißt, sie versuchen mitzuspielen würden, damit die Räume für uns wieder frei machen und wir können das ähnlich wie gegen Bochum nach 35 Minuten glatt ziehen und sagen, okay, das war es dann halt jetzt.
Das glaube ich nicht, dass das in Duisburg passieren wird.
Du hast auch bei
Das
Bochum schon
kann.
gesagt, du glaubst nicht, dass die mitspielen wollen. Du hast auch bei Berlin schon gesagt, das wird so ein langweiliges 1-0.
Ja, das sage ich, glaube ich, jetzt jede Woche. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das hat mich bei Berlin hat mich das überrascht, wie eine Mannschaft wie Union Berlin der Meinung ist, mitspielen zu wollen. Bei Bochum hat es mich jetzt auch wieder überrascht. Das hat mich beim FSV überrascht. Nee, ich glaub's einfach nicht mehr. Und allein jetzt mal von dem Tabellenplatz her, also weder Duisburg noch Aue noch Ingolstadt noch Karlsruhe, eventuell noch 1860. Aber genau die vier Vereine, die sich gerade Platz 14 bis 16 runterteilen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die tatsächlich mit so einer Einstellung wirklich in die Spiele reingehen.
Nee, glaube ich auch nicht. Also beim KSC vielleicht noch, ja, am letzten Spieltag zu Hause. Das ist ja immer so eine Sonderstellung nochmal, dass man da sich nochmal mit einem Sieg verabschieden will. Aber und da könnte es natürlich nochmal eng werden beim KSC. Ja. Das ist vielleicht noch das einzige Spiel, wo ich sage, das könnte nochmal eng werden, weil der Gegner sich dann wirklich nochmal über seine Möglichkeiten aufraffen könnte. Aber ich hoffe, dass das am 34. Spieltag schon entschieden ist.
Ja.
Da bitte ich auch drum. Ja, haben wir nichts zur Aufstellung? Alex sagt, das werden alles wieder langweilige Spiele. Willst du dann auch schon direkt Tipps abgeben?
Ja, die Tipps, die bleiben gleich. Also Duisburg, dreckiges 1-0, Aue, dreckiges 1-0, Ingolstadt, dreckiges 1-0. Ich weiß es nicht, was ich da tippen soll. Ich erwarte von den Spielen, dass die Mannschaften hinten tief drin stehen, dass es hart für uns wird und dass wir mit irgendeinem Gegurke einen machen. Ich lasse mich bei jedem Spiel echt gern eines Besseren belehren, aber ich glaube einfach an nichts anderes. Das wird
Okay.
die Einstellung sein, mit der ich in die Spiele reingehe. Mein Tipp gegen München, den gebe ich mal noch nicht ab, den überlege ich mir noch.
Ist ja noch ein bisschen Zeit. Genau, bis
Genau.
dahin haben wir noch einen Moment. Herr Doktor, was sagen Sie?
Also in Duisburg wird es, glaube ich, nicht so einfach, obwohl die Eintracht das, glaube ich, machen würde. Da tippe ich mal auf ein 3-1 für die Eintracht und dann Ingolstadt zu Hause und Aue zu Hause jeweils 4-0.
Okay.
Da gibt es keine Kompromisse, die
Ja,
werden
ich hätte jetzt
abgeschlossen.
gesagt, Duisburg wieder so ein 3-0 und der Rest jeweils 4-1.
Wenn es so kommt, finde ich es auch gut.
Am Ende des Tages kann ich auch mit dem dreckig getippten 1-0 von der Alex jetzt für alle Spiele leben. Hauptsache, die 3 Punkte bleiben bei uns.
Hier, ich habe noch eine Weltklasse-Überleitung zu einem anderen Thema, die wieder ein Eichhörnchenstempel wert ist.
Das
Wenn.
kündigst du jetzt an, bevor ich wieder versuche, eine Abmoderation zu machen und mich unterbrechen muss?
Genau.
Sehr schön. Also noch
Wie
eine
ihr
Runde
vielleicht
Eichhörnchen.
festgestellt habt, habe ich ja alle Spiele zu null getippt, ne? Weil wir so einen Weltklasse-Torhüter wie den Oka Nikolow haben,
Ich befürchte, ich
der
weiß, was jetzt
aber
kommt.
auch schon einen Tacken älter ist und der ja jetzt irgendwie ersetzt werden muss. Und
Ach so.
wessen Name tauchte auf? Hans Müller. Was denn das
Ah.
für eine Überlegung? Das war doch ein Aprilscherz, oder?
Scherz, das macht doch kein Mensch. Jetzt mal ernsthaft. Der Müller ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber.
Der ist 34.
Ja.
Ja,
Das
passt doch ins Beuteschema.
Passt ins Beuteschema.
Ich dachte jetzt schon, du
in den
wolltest.
Main, aber doch nicht in das der Eintracht.
Ja. Das ist. Wann war denn die Meldung? Die ist ja mir völlig vorbeigegangen. Die kann doch nur am 1. April gewesen
Nein,
sein.
die kam leider.
Tag vorher, oder?
Ja, ein Tag oder zwei Tage vorher.
Ja, aber das halte ich auch. Das
Nee,
ist auch
also.
So eine, das ist eine Nebelkerze. Also das mehr
Das ist
ernsthaft.
schon mehr als nur eine Kerze, das ist schon eine Rauchbombe.
Die sonst zumindest mal wichtig ist, dass beim Thema Torwart, ja, die letzten Versuche, wo wir versucht haben, hier Fermann Kessler einen jungen Torwart zu holen und den dann über einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren heranzuführen und zum Stammtürer zu machen, die sind ja kläglich gescheitert. Ich hoffe für den Kessler, dass er einen Verein findet, weil ich glaube, bei der Eintracht hat er nicht so die große Perspektive.
Nee.
Und dass die Eintracht, ich meine, es gibt wirklich, das ist ja auch eins von Marvins Lieblingsthemen, ja, es gibt wirklich Dutzende richtig gute Torhüter. Und da ist auch ein Markt vorhanden und da muss man halt auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja. Da kriegt man vielleicht auch nicht nur für ein paar Euro Ablöse mal ein, sondern da muss man vielleicht auch ein bisschen tiefer mal reingreifen.
Ich habe da ja so eine Theorie, die jetzt auch wieder in das Beuteschema Hans Müller passen würde. Nikolov hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, das heißt, er ist jetzt noch ein Jahr da. Er hat unter anderem gestern Abend auch im Heimspiel gesagt, naja, und nach dem Jahr, da setzen wir uns zusammen und da finden wir schon eine Alternative. Klang für mich nach, ich setze mich mit der Eintracht zusammen. Man könnte ja auch hergehen, den Nikolov strategisch mal als Torwarttrainer ausbilden, weil ich glaube, die Position des Torwarttrainers, die ist bei uns wesentlich schlechter besetzt als alle Torhüter, die wir in den letzten Jahrzehnten verpflichtet haben. So,
Ja.
Nikolov, Torwarttrainer, jetzt Hans Müller holen, um nochmal 1, 2 Jahre zu überbrücken. Und der Nikolov spielt noch ein Jahr. Müller steht noch ein Jahr im Kasten. Er baut als Torwarttrainer einen neuen jungen Torwart auf, der dann irgendwann den Müller ersetzt.
Das ist aber dann schon, das ist aber schon
langfristig geplant.
Also langfristig geplant würde ich so planen, Geld in die Hand nehmen und einen holen, der Anfang 20 ist, Mitte 20 ist und dem wirklich einen langfristigen Vertrag geben, von dem er überzeugt ist. Also das ist ja mit dieser Torhüter-Hin- und Herwechselrei, das hat man immer gesehen, wie lange die Mannschaft auch braucht, immer sich dann wirklich umzustellen. Ja, gerade bei diesem Wechselspiel auch mit Fährmann. Und ja gut, Kessler hat nicht so viele Chancen gehabt, wo das sein konnte, aber es ist doch immer, dauert immer 1, 2 Spiele, bis dann hinten in der Abwehr das wieder harmoniert. Und das glaube ich nicht, dass sie jetzt wirklich für ein Jahr nochmal irgend so einen alten Hasen mit dem wiederholen.
Nee, das halte ich auch für.
Zumal, warum sollte der aus Mainz weg? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich,
nee,
genauso
ja, eigentlich will ich es auch nicht. Also ich habe auch keinen Bock, da einen Mainzer zu haben. Also,
was natürlich,
mal ganz anders zu sehen.
Wir haben natürlich hier den Torwarttrainer, ja, hier, der Kollege, der natürlich gut mit Mainz verdrahtet ist, der Kollege Hübner natürlich auch. Und vielleicht ist es auch dann so ein, wirklich über die Schiene dann gekommen, dass die Connections da nochmal drüber gelaufen sind. Aber das ist rein sportlich gesehen, ist das total unsinnig. Also absolut unsinnig.
Da muss ich Sebastian ausnahmsweise mal recht geben.
Ja, das war auf jeden Fall eine Meldung, die sollte erwähnt werden.
Naja.
Und der Eichhörnchenstempel jetzt?
Also dafür gibt's keinen.
Gar keinen.
Nee,
nein,
nicht wirklich.
Nein.
Weder,
nein.
Weder für die Überleitung noch für meine grandiose Torwarttrainer-Theorie.
Wir probieren das jetzt mal in die andere Richtung. Herr Schmidt, haben Sie noch eine Überleitung zu einem anderen Thema, die Sie als Gegenbeweis anstellen können?
Wo wir gerade über Überleitung wären, das Thema Säulen der Eintracht könnten wir nochmal kurz ansprechen.
Die Überleitung war jetzt genauso bescheiden. Ich dachte, du kommst jetzt auch von dem Torwart-Thema. Es gab nämlich schon wieder heftige Diskussion zwischen Jörg und Marvin über den Twitter, warum wir denn alle den Nikolov da hinten reinschmeißen.
Weil es der Beste ist.
So sieht's mal aus. Wie sieht denn eure Wahl zu den Säulen der Eintracht aus? Habt ihr das schon mal durchgeklickt?
Na klar.
Ja.
Und?
Also Torwart ist klar Nikolov, ja. Und ich meine, unabhängig davon, ich wüsste gar nicht, warum man da jemand anders dann nehmen sollte. Ich meine, das ist ja jetzt nicht, wer war der Beste, Ja, Uli Stein war vielleicht irgendwie zu seinen Höchstzeiten besser als Nico Loch, wenn man das so sehen will. Aber er war niemals die Säule der Eintracht, sondern eher das Gegenteil. Er hat ja auch immer ein bisschen mehr dann, es wird ja zurzeit alles wieder schon aufgewärmt, was da eben vor knapp 20 Jahren passiert ist, oder gut 20 Jahren. Also Säule der Eintracht finde ich da zu viel. Deswegen Nico Loch, ja, das ist ja schon immer bei der Eintracht.
Dazu zitiere ich Marvin, ihr alle immer mit eurem Nikolov. Ja, aber er hat es auch bei mir gemacht. Also es ist ganz, ganz klar, da gibt's wenig Überlegungen. Klar, Stein kann man noch in seine Überlegungen mit einbeziehen, aber nee, also 20 Jahre Eintracht, das
Denke ich auch.
hat sich das Thema erledigt.
Ja. Das denke ich ähnlich. Spannende Frage vielleicht noch beim Trainer. Wen habt ihr da?
Ich habe Jörg Berger genommen.
Echt?
Weil, ja,
Also
ich
bei
habe
dir war
so.
ich mir sicher, dass du den Funkel nimmst.
Nein,
Ich hätte es bei Alex erwartet.
ich bin ja bekennender Funkelist, aber Berger war irgendwie nochmal auch allein wegen diesem ganzen Aufstiegsgefuchtel. Das ist einfach. Berger ist halt Berger, da gibt es nichts. Funkel ist okay, der hat die Mannschaft stabilisiert, aber was waren da, welche zwei anderen Trainer waren das noch? Ich weiß es gar
Ich
nicht
weiß
mehr.
es auch nicht mehr, weil ich da schon durchgeklickt habe.
Oswald wahrscheinlich noch.
Genau, der meine Wahl geworden ist, Paul Oswald.
Okay. Ich habe auch den Kollegen Berger genommen.
Aber Oswald, das ist so eine nostalgische Entscheidung.
Meistermacher. Das war für mich das Wort, was mir in den Kopf gekommen ist.
Ja, ich kann mich noch erinnern, als ob es gestern gewesen wäre.
Sebastian, du siehst zwar alt aus, aber.
Danke. Damit hast du dir deinen Eichhörnchenstempel auch schon versaut für heute.
Ich habe auch keinen Eichhörnchenstempel. Ich hatte vorhin Eichhörnchen auf Brot.
Haben wir eigentlich schon mal erklärt, was das ist soll in der Eintracht?
Nee, das darfst du tun.
Haben wir jetzt einfach angefangen, darüber zu reden, ohne zu sagen.
Was es ist, genau, weil ich wusste, dass du irgendwann diese Frage stellst und es zwingend erklären möchtest und deswegen darfst du das jetzt tun und dir einen weiteren Eichhörnchenstempel besorgen.
Ein Traum. Die VGF und die Eintracht haben in Kooperation eine Wahl mit dazugehörigem Gewinnspiel gemacht, wo man aus ja, wo man in verschiedenen Kategorien die Legenden der Eintracht wählen kann. Also man kann halt einen Trainer wählen aus vier unterschiedlichen Nominierten, einen Torwart, man kann drei Abwehrspieler, vier Mittelfeldspieler, drei Stürmer nominieren. Da sind halt die ganzen Namen, die irgendwo durch die Eintracht-Historie laufen, alle aufgeführt. Kann seine Traum Elf der Eintracht-Legenden aufstellen, die auf Twitter und Facebook mit Freunden teilen, am Gewinnspiel teilnehmen und sich freuen.
Genau. Ich versuche jetzt die ganze Zeit rauszukriegen, was man da gewinnen kann, aber gut.
Dauerkarte. Eine Dauerkarte oder zwei Dauerkarten kannst du gewinnen, Business Seats und irgendwie noch andere Tickets. Aber wichtiger ist ja, warum das gemacht wird, nämlich wer die U-Bahn-Station Willy Brandt-Platz kennt, ja, da gibt es auch zwischen den Gleisen Säulen und da sollen, die sollen mit einem Eintracht-Style umfunktioniert werden quasi. Und da kommen dann, es sind 12 Säulen und dann gibt es 11 Spieler, ein Trainer und die, die am Ende dann gewinnen, Anführungszeichen, die werden da drauf verewigt.
Also die,
Das
die
ist,
gewählt werden, die die meisten Stimmen bekommen.
ja, und das ist für mich insofern schön, dass ich ja immer vorm Spiel am Willy-Brandt-Platz dann in die U-Bahn zum Bahnhof umsteige. Und da kann ich mich jedes Mal dann dran ergötzen. Also wer da Interesse hat, der kann sich dann auch
Ja,
gerne
das ist
nochmal
eine geile
meine
Aktion.
Säulen dann angucken. Wollte die Alex gerade was sagen oder nicht?
Ich glaube, sie hat was gesagt.
Hallo.
Haben wir Verluste zu beklagen?
Ich bin noch da.
Du bist noch da. Gut, sensationell. Ja, die Aktion finde ich auch extrem charmant. Also gerade das mit den Säulen, das hatte ich jetzt irgendwie noch überlesen.
Ja, das ist mir auch noch
Aber
gar nicht aufgefallen. Das ist schon
das
geil.
finde ich dann doch schon sehr angenehm.
Ja. Hätte ich das gewusst, gell, hätte ich wahrscheinlich auch für einen Funkel gestimmt.
Tja,
Nein.
hätte mich jedes Mal der Friedhelm angelacht, wenn ich aus der U-Bahn
Das ist ein Grund, wieder ins Auto zu steigen.
aussteige.
Oh.
Ja, Abstimmung läuft bis 15. Mai, also haben wir noch gut 6 Wochen Zeit. Wir packen den Link mal in die Shownotes, dann kann da jeder auch noch seine Meinung abgeben. Ich habe mal meine Wahl vorhin noch da auf die Eintracht-Seite geschmissen, also von daher, wer sich es angucken will, kann da mal reinklicken.
Ja, Obwohl das meiste, ich glaube, es gibt immer viele Übereinstimmungen. Ja, da gibt es dann im Mittelfeld gibt es immer so Positionen, wo man weiß, also ich habe zum Beispiel im Mittelfeld Schur, Grabowski, Pfaff und Nickel genommen. Ja, aber da gibt's, ich denke, dass von diesen Vieren wahrscheinlich drei fast jeder auch nimmt. Was?
Nee, ich habe nur zwei
Nee,
davon.
ich auch.
Oha.
Schur, Grabowski, Bein, Okocha.
Korrekt.
Ja!
Ich sehe hier, da ist bei der Alex, da sticht auch so ein bisschen eine Beziehung zu der kleinen Stadt im Osten von Frankfurt zu. Da war ja auch dann einer der genannten Spieler auch noch mit da.
Ja, dann, wenn wir jetzt schon zwei von drei Bereichen oder drei von fünf durch haben, dann machen wir den Rest auch noch. Was habt ihr denn in der Abwehr? Ich biete Weber, Körbel, Bindewald.
Check, ne, gehe ich genauso mit.
Bindewald, Binz, Körbel.
Ja, schon wieder Binz, ja, schon wieder einer aus dem Osten. Ja, es ist unglaublich hier, unglaublich.
Herr Schmidt, machen Sie mal was Vernünftiges,
Jetzt
sagen Sie
weiß
mal
ich
den
auch, welche
Sturm an.
zwei Offenbacher du eben gemeint hast. Ach, ich dachte, du
Ja, da
meinst
hast du.
Oswald. Der hat ja auch 10 Jahre die Offenbacher trainiert. Ja, jetzt bin ich bei dir. Okay.
So, jetzt sind sogar schon drei. Drei schon. Sturm, Jeboa, Bumkuncha und Hölzenbein.
Ja, Jeboa, Hölzenbein und Andersen.
Jeboah, Hölzenbein und dann der Nostalgie geschuldet Bubi Kraus.
Na dann.
Okay.
Der hat im Gegensatz zu deinem Munkunchar wenigstens Tore geschossen, ne?
Ja, aber der Bumkuncha ist halt der
Genau.
Jabum. Fertig. Er ist halt einfach. Er ist es.
Am Ende hätte es, glaube ich, jeder von den genannten verdient, da auf so einer Säule zu erscheinen. Die Wahl wird wirklich nicht einfach. Von daher schauen wir mal, was
Ja,
da
aber
bei
ich denke,
rumkommt.
da sind ein paar No-Brainer dabei. Ne? Also Schur, Grabowski, die werden definitiv dabei sein. Das hast du jetzt auch schon in der Übereinstimmung bei uns gesehen. Ich bin mir auch sicher, Körbel wird dabei sein. Bindewald wird es mit Sicherheit auch schaffen. Und Jeboah im Sturm auch. Ja, der Holz eigentlich auch. Also da sind so ein paar dabei, da bin ich mir relativ sicher, dass sie dabei sind.
Kann man von ausgehen, dass das so sein wird.
Jo, bestimmt.
Ja.
Ja, die klassische Frage zum Ende hin. Haben wir noch Themen? Nee, diesmal
Ich
sagst du
lass
ja.
dich abmoderieren.
Sensationell. Ja, dann freuen wir uns auf eine schöne Osterzeit, auf eine schöne Fußballwoche mit wenig Pausen dazwischen. Wir weisen nochmal darauf hin. Nächsten Mittwoch Anstoß 17:30 Uhr. Also bitte kurz nach der Frühstückspause Feierabend machen, damit ihr alle rechtzeitig ins Stadion kommt. Frau Alex, Sie bekommen nochmal einen gesonderten Hinweis.
Jawohl, ja.
Wir lassen die kommende Woche an uns vorüberziehen ohne Folge und schauen uns danach dann gemeinsam die Punkte an, die wir eingesammelt haben. Wünschen bis dahin eine schöne Zeit und ein angenehmes Fußball- und Osterwochenende. Macht's gut!